Also wir müssen uns alle da irgendwo auch verpflichtet fühlen, halt auch dementsprechend Nachhaltigkeit irgendwie in Seminare zu bringen. Weil letztendlich inspirieren wir ja ganz viele Menschen, die zu uns in die Bars kommen, nachhaltig zu denken, ja, wenn es um Spirituosen geht, wenn es um Food and Beverage geht. Ja.
SIP Podcast. Für alle, die gastroneu denken, die die Branche verändern und die Zukunft der Hospitality gestalten. Präsentiert von Pernod Ricard. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im SIP-Podcast. Hier sind eure Hosts Kathi
und Jan-Peter. Hallo.
Und heute haben wir einen Tausendsasser im Programm, nämlich jemanden, der Mode, ein paar Bars, eine Barshow und ein kleines Nachhaltigkeitsprojekt kombiniert.
Ja, kleines Nachhaltigkeitsprojekt ist ja fast untertrieben. Es ist eigentlich ein ziemlich großes Nachhaltigkeitsprojekt. Es nennt sich Eco Spirits. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, was sich genau dahinter verbirgt, wie das funktioniert und was die Ziele damit sind, woran gerade gearbeitet wird, dass es noch größer werden kann. Darüber werden wir jetzt mit dem lieben Armin Azadpour sprechen. Wie du schon gesagt hast, liebe Katharina, ein absoluter Tausendsasser. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt in das Gespräch rein.
Hallo, lieber Armin. Schön, dass du hier bist bei uns im SIP-Podcast.
Hallo. Vielen Dank für die Möglichkeit.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir. Wie immer stellen wir unsere Gäste ja am Anfang vor. Wir machen es auch natürlich in diesem Fall ganz kurz und knackig. Du bist geboren in Saarbrücken und aufgewachsen in Frankfurt. Und du hast nach der Schule eine Ausbildung bei einem sehr hippen Modeunternehmen gemacht, nämlich American Apparel. Das werden sicherlich noch einige von euch da draußen kennen. Das war ja wirklich eine Zeit lang so absolut der letzte Schrei. American Apparel Klamotten trug wirklich jeder. Du hast auch für dieses Unternehmen dann noch eine Zeit lang länger gearbeitet als Visual Merchandiser, was für ein schwieriges Wort. Musst du uns gleich auch mal erklären, was das eigentlich ist. Du hast dann noch Store Manager bist du gewesen. Du hast Pläne gehabt, Modedesigner zu werden. Und du hast aber nebenbei immer schon in der Gastro gearbeitet, wie das so viele tun. Du hast es in Zürich gemacht im Luxushotel Borculac. Warst dann in London, dann wieder zurück nach Zürich. Also hast auch so ein bisschen internationale Luft geschnuppert, hast dann eine eigene Modelinie gegründet und bist dann aber doch in die Gastro gegangen. Und da bist du jetzt bis heute auch geblieben. Also hast verschiedene Stationen gemacht in Zürich, hast verschiedene Konzepte mit aufgemacht und 2015 eine eigene Bar eröffnet, zusammen mit dem René Soffner in Frankfurt, das legendäre Kinley. Hast dann aber nach einem Jahr, habt ihr euch getrennt beruflich und du hast dann die Hunky Dory Bar eröffnet. Auch eine sehr, sehr bekannte Bar. Ist jetzt auch aktuell unter den 50 Best Discovery Bars, habe ich gesehen. Also eine sehr spannendes, schönes Konzept. Sehr, sehr cool. 2022 in Zürich ein weiteres Konzept mit aufgemacht. Lupo, da geht es um Cocktails, aber auch um Naturwein und hausgemachte Pasta. Also eine sehr spannende Geschichte. 2023 hast du die Zürich Bar Show mitgegründet. Über die sprechen wir gleich auch auf jeden Fall im Detail. Und du bist auch Lizenzpartner von Eco Spirits in der Schweiz und was sich dahinter verbirgt, darüber sprechen wir dann gleich auch nochmal im Detail. Aber vielleicht ganz zu Anfang, was ist ein Visual Merchandiser?
Das ist im Prinzip jemand, der schaut, dass alles gleich dekoriert ist, so wie das Konzept von der Firma ist. Prinzipiell, der schaut, dass alles nach den Farben sortiert ist, dass die Optik einladend ist, dass es natürlich auch irgendwo verkaufsfördernd ist und dass es aber trotzdem auch sexy aussieht, ja. Die Mischung da draußen, ne? Das ist im Prinzip der Job.
Abgefahren, was alles für Jobs gibt. Aber wie man schon sieht, wir können mit dir über viele Themen sprechen und wir wollen mal mit einem deiner Babys anfangen, nämlich mit der Zürich Barshow. Ist ja auch, wie man so sagen kann, noch ganz frisch. Wann ist sie zu Ende gegangen? Gestern oder vorgestern?
Am Dienstagabend, also eigentlich Mittwochmorgen für mich Mittwochmorgen um 2 Uhr, nachdem ich ja keine Energie mehr hatte, aber erst am Ende war, mit 10.000 Fragen, 10.000 Problemen, 10.000 schönen Momenten eigentlich, aber auch genauso. Also hat alles dabei gehabt. War super schöne Erfahrung, extrem gutes Learning, extrem viel spannende Menschen kennengelernt, getroffen, viele Leute zusammengebracht. Und das ist letztendlich der Sinn und Zweck, warum wir das machen, Leute zusammenzubringen.
Wie ist die Idee ursprünglich mal entstanden, diese Barshow zu machen? Ihr habt ja letztes Jahr die Premiere gehabt. Es gibt ja schon verschiedene. Wir waren gerade auf dem Barsymposium in Köln. Es gibt den Barkonvent. Es gibt ja diverse Geschichten. In der Schweiz fehlte sowas noch. War das die Idee, da so ein was für die Schweiz zu machen im Speziellen?
Erstmal gab es gar keine Idee. Erstmal bin ich wie so oft auf eine Barshow geflogen. In dem Fall war das letztes Jahr im Mai. Nach Rom hatte die Möglichkeit, über einen Freund, der damals bei der Swiss gearbeitet hatte, relativ für kleines Geld ein Lückenbüßer auf dem Flieger zu sein und konnte Standby fliegen. Und somit bin ich auch nach Rom geflogen und wollte morgens hinfliegen und abends zurück. Und abends ging aber der Flieger dann nicht. Also der ging schon, aber der ging halt nicht für mich, weil kein Platz mehr war. Und dann einen Rückwärtsgang eingelegt und bin dann wieder in die Stadt gefahren. Und dann habe ich einen Felix im La Punta getroffen, also vom Barsymposium, mit dem Chico zusammen. Die beiden schmeißen ja das Barsymposium unter anderem mit Dominik. Ich weiß gar nicht, ob der Dominik da war, aber ich meine Chico und Felix auf jeden Fall. Mit denen habe ich mich ausführlich unterhalten und das war dann irgendwann morgens um 2-3 Uhr mit ein paar kleinen Agave-Spiritosen, Intos und ein paar kleinen Erfrischungsgetränken. Da hat mir Felix auf die Schulter geklopft und sagt mir so, Armin, warum machst du eigentlich keine Barshow in Zürich? Und ich so, hey, ist lustig, dass du sagst, ich hätte mir das auch überlegt. Und ja, wie der Zufall es dann wollte, wenn ich dann irgendwie was im Kopf habe, dann setze ich das auch um und lasse mich da auch für nichts irgendwie schon abhalten. Und wenn ich an was glaube, dann mache ich das. Egal, wie viel Mühe und wie viel Arbeit das kostet und wie viel Geld das kostet. Und genau, und somit ist halt auch die erste Version davon entstanden, Mitte Oktober 2023. Aber da kam natürlich auch ganz viel auf und mit Sponsorships sind, ob das die Umsetzung ist, ob das die Location ist und so weiter und so fort. Ganz viele Fragen kamen da auf. Nichtsdestotrotz habe ich es gemacht. Alle haben natürlich gesagt, oh, ist so kurzfristig, so kurzfristig, so kurzfristig. Wenn du mit größeren Firmen arbeitest und desto größer sie sind und desto langsamer sind aber auch die Entscheidungen. Bis überhaupt eine Entscheidung getroffen wird, geschweige bis du eine Antwort bekommst, da hat sich das halt auch ein bisschen gezogen. Ja. Und nur mit gewissen Mitteln kannst du natürlich auch gewisse Konzepte auch umsetzen irgendwo. Und daher war es natürlich extrem wichtig, dass wir Industriepartner dabei hatten, die an uns glauben, die meiner Vision halt auch irgendwo vertrauen, weil es gab es ja noch nicht. Ja. Und das ist halt immer so ein bisschen der schwierigste Anfang, eine Vision jemandem zu erzählen, die noch nicht umgesetzt wurde. Das war auf jeden Fall einer der knackigsten Hürden. Aber man will das auch eigentlich auch immer einen Weg. Und dann, ja, irgendwann kam es dann dazu, dass ich dann 3 Confirmations hatte, also insgesamt 3.000 Euro. Und dann habe ich gesehen, okay, ich brauche mindestens 15 bis 20 und bin ich jetzt bereit, 15 bis 17.000 Euro / Franken, kommt ja auch gleich raus, aus meiner eigenen Tasche zu zahlen, wenn es hart auf hart kommt. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Und long story short, am 15. Oktober habe ich, ich weiß gar nicht mehr das Datum, kurz am BCB eine Woche später, habe ich dann festgestellt, so hey, jetzt haben wir doch irgendwie 13, 14 Brands, Leute, die uns unterstützen, was die Location ist, sogar ein bisschen günstiger geworden und dann sind wir mit einer schwarzen Null rausgekommen. Und dann, ich habe natürlich auch jede Schraube gedreht, an der ich drehen konnte. Ja, also Fazit, es geht eigentlich immer. Es ist nur eine Sache der Planung, der Kommunikation und des Windes, habe ich es.
Ja, und das sieht jetzt schon wirklich, also ich habe mir jetzt das euer Programm angeschaut von der diesjährigen Barshow. Das klingt und wirkt alles schon sehr, sehr professionell. Also ein sehr, sehr dichtes Programm mit sehr vielen bekannten Namen, auch teilweise Leuten, die hier schon zu Gast bei uns im Podcast gewesen sind. Also Betty Kupser, schöne Grüße. Jason Kandit-Knüsel hat gesprochen. Der Dirk Hani, mit dem wir Worldwide Gastro aufgenommen haben für SIP. Erik Bergmann als Host, der auch schon zu Gast hier bei uns war. Also wirklich ein großes Wiedersehen und Hören mit vielen Leuten, die hier schon bei uns zu Gast waren. Aber auch vielen, wie ich das auch finde, so Leuten, die ich persönlich noch gar nicht kenne. Also das bringt auch einen sehr schönen internationalen Touch rein, was ihr dort in Zürich macht.
Aber apropos Zürich, wie ist denn das von der Barszene her, Schweiz versus Deutschland? Was würdest du behaupten, sind die Unterschiede?
Eigentlich sind sie sich alle sehr ähnlich. Verkaufen sich so ein bisschen unter Wert, was ich eigentlich auch ganz charmant finde. Spricht ja auch so ein bisschen für Bescheidenheit, aber auch für sich nicht zu wichtig zu nehmen. Super, super identisch eigentlich. Aber auch so ein bisschen Einbrötler halt auch so. Also jeder kocht so sein Süppchen. Und das, was man vielleicht auch nachvollziehen kann, weil natürlich gerade so im deutschsprachigen Bereich, ob das jetzt im österreichischen Deutschland oder in der Schweiz ist, dann geht halt schon tendenziell immer so ein bisschen auf die sichere Seite. Weniger Risiko, mehr auf die sichere Seite. Okay, das kennt man. Es war schon immer so. Und aber, was man auch wiederum sagen muss, es gibt doch auch ganz viele ambitionierte Barmenschen, Gastronomen, Sommeliere, Köche, Bartender, die doch auch sehr viel Mut beweisen. Also man kann jetzt nicht irgendwie alle über einen Kamm scheren, definitiv nicht. Ich sehe da eigentlich, dass da viele identische Situationen sind, aber auch viele, die eine ganz klare Vision haben und dann die Speerspitze wollen.
Das, was du eben gesagt hast, finde ich super spannend, weil Thorsten Husmann hat das ja auch gesagt. Schöne Grüße an den lieben Thorsten. Sagen wir mal, die deutschsprachige Barszene immer so ein bisschen unter Wertverkauf, ist vielleicht übertrieben gesagt, aber dass sie international noch eine größere Sichtbarkeit bekommen könnte und auch durchaus mutiger sein könnte, sich da ein bisschen besser darzustellen. Und da trägst du ja mit deiner Barshow auch maßgeblich dazu bei. Ich weiß, es gab sehr viele Programmpunkte, die ihr gemacht habt, aber was war denn so für dich dein persönliches Highlight von der Barshow? Was war so was das Spannendste, was du für dich selber so mitgenommen hast, wenn du überhaupt die Zeit hattest, dir was anzuschauen?
Ja, ich bin eigentlich in jeden Vortrag reingesprungen. Ich glaube, der schönste Moment, der mich, glaube ich, am meisten bewegt hat, war die Opening Party im 25 Hours, wo wirklich eigentlich so die ganzen nationalen Bartender, die wir zu Gast hatten, also hauptsächlich hier aus, nicht mehr national, also eigentlich hier aus Zürich, die Guest-Speaker waren, aber auch teilweise auch Guest-Locations zur Verfügung gestellt haben. Guest-Locations heißt so viel, wie wo Gastschichten stattgefunden haben. Diese haben wir alle zusammengetan und einen Abend innerhalb von 4 Stunden, dass alle auch irgendwie nochmal 2 Drinks mixen, um auch so ein bisschen den Internationals zu zeigen, was die Locals eigentlich machen. Ja, oftmals gehst du an eine Barshow und dann hast du die Situation, dass du in eine Bar gehst, aber eigentlich die Bar gar nicht so auffindest, wie sie ist, sondern dann mixt auf einmal jemand aus London oder jemand aus Tokio oder jemand irgendwie aus Berlin oder jemand aus Zürich vielleicht auch. Ja. Und das wollten wir halt einfach so ein bisschen umkehren, dass die einfach mal gehostet werden von den Local Heroes im Prinzip, aber an einem neutralen Ort. Und so ein Hotelbar bietet sich dafür ganz sehr, sehr charmant auch irgendwie an. Und das war so ein bisschen die Idee dahinter.
Ja, sehr schön, sehr charmant.
Das war wirklich so auch der schönste Moment, wo auch wirklich so das Eis gebrochen ist unter allem. Ja, alle sich so ein bisschen vorgestellt haben, miteinander ausgetauscht haben, ob das Brandmanager waren von den jeweiligen Sponsoren oder ob das die Bartender waren. Ja, ob das die Maria aus London war, ob das der Brad aus Mexico City war oder der Adrian aus Paris. Alle haben sich irgendwie dort getroffen und es war ein schönes Miteinander. Mhm. Das war eigentlich für mich der schönste Moment. Und wenn es dann läuft, so während der Barshow und die Seminare, ja, dann kommen halt die ganzen Probleme. Ja, ich brauche noch hier in Champagner.
Oh ja, das Champagner-Problem, das kennen wir, ja.
Ja, dann da ist mir die beste Antwort, wenn ich auch zu hören bekomme. Ja, aber es war doch in meiner Präsentation drin. Ich so, ja, aber wieso bin ich jetzt verantwortlich für deinen Drink von deiner Präsentation? Hab ich dir gesagt. Ich so, ja, ja, ist ja auch wieder recht. Ich so, es geht jetzt nicht um Recht, es geht um Lösung. Aber dann haben wir so gefunden, wenn man so Sachen.
Aber es ist witzig, dass du sagst, ne, dass am Ende des Tages gar nicht unbedingt, also was ist dir hängen geblieben? Ne? Es waren sicherlich wahnsinnig gute Vorträge, das möchte ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, was auch wahnsinnig, was super wichtig ist, ist der Austausch. Und es reicht ja manchmal ein Satz, damit ein Event zu einem Erfolg wird, ne, für die jeweilige Person. Und ob der Satz jetzt von jemandem kommt, der auf einer Bühne steht, oder der Satz von jemandem kommt, den ich mit einem Drink in der Hand an der Hotelbar gerade spreche, es geht darum, dass Menschen zusammenkommen. Das ist das, was wichtig ist.
Absolut. Ja, schön gesagt. Und das ist ja auch so ein bisschen der Fokus davon, so International National Hospitality Get-Together. Das ist ja so die Ambition, so ein bisschen die Spotlights von international auch einfach mal auf Zürich zu bringen, was vielleicht sonst im deutschsprachigen Bereich generell so ein bisschen unterm Radar läuft, aber sich eigentlich überhaupt nicht verstecken muss für die Qualität, sehr, sehr, sehr gut ist. Und da gibt es auch ein paar Leute hier in der Stadt, die auf jeden Fall auch immer wieder das Schwert feilen und auch immer wieder so ein bisschen die Grenzen überschreiten wollen und viel Ambition haben und auch viel Energie und Kosten irgendwie viel investieren.
Ja, ja, absolut.
Das ist super charmant. Und das tut mir jetzt wahrscheinlich auch irgendwie in Köln am Barsymposium, wie viel Zuwachs die Barszene halt auch bekommen hat durch diesen Support vom Barsymposium von den 3 Gentlemans. Extrem schön zu beobachten, ja.
Ja, absolut. Und weil du es gerade schon gesagt hast, der Name fiel vorhin schon, Dirk Hani, den haben wir mit in unserem SIP-Format Worldwide Gastro vor 2 Monaten ungefähr sehr ausführlich interviewt und er hat uns ganz viele spannende Sachen erzählt. Also den Link packen wir nochmal in die Shownotes. Das sollte man sich dann auf jeden Fall auch mal anschauen, was der so aus Perspektive eines bekannten Züricher Bartenders, der aber auch natürlich sehr international unterwegs ist, so zu erzählen hat. Wir wollen mit dir jetzt mal über ein Thema sprechen, was auch ihr auf der Barshow, da war es auch ein Themenpunkt, aber was ja auch im allgemeinen Barbusiness immer wichtiger wird. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Da wird sehr viel im Barbusiness drüber gesprochen, in verschiedensten Formaten. Und warum wir es total spannend finden, mit dir darüber zu sprechen, ist, weil du jemand bist, der, ja, das haben wir eingangs gesagt, schon mal im Modebusiness gearbeitet hat. Also in einer Branche, in der es ja extrem viel um Materialverbrauch geht, um Farben, um Chemie, um Handelsketten. Also das ist ja, da ist ja das Thema Nachhaltigkeit ein riesengroßes. Und American Apparel, das Unternehmen, für das du mal gearbeitet hast, stand ja auch für so eine gewisse Ethik, die mit reingebracht wurde ins Modebusiness. Was hat das jetzt mit dem Barbusiness zu tun, speziell jetzt für dich, für jemand, der diesen Hintergrund hat? Wie blickst du auf die Barbranche und auf das Thema Nachhaltigkeit in der Barbranche?
Du hast extrem viele spannende Punkte angesprochen, extrem viele spannende Punkte, die extrem viele Emotionen bei mir aufwecken. Wo fange ich am besten an? EcoSpirits. Ich bin nach New York geflogen auf dem BCB, Brooklyn, einfach aus reinem Interesse, um mir das anzuschauen, weil never try, never know, und war, glaube ich, 48 Stunden in New York und bin auf die Messe und dann habe ich einen Vortrag angeschaut und das war einmal die Steph von Avalon Calvados, einer der nachhaltigsten Spirituosen, die es gibt. Oder ich glaube, die nachhaltigste Spirituose sogar. Und die hat einen richtig schönen Vortrag gemacht über ihr Produkt, aber auch über die Verpackungsvariante von EcoSpirits. Man sieht es immer wieder so ein bisschen in den Medien, aber keiner versteht es richtig. Habe ich auch festgestellt, auch in den letzten Jahren. Unter anderem ich auch. Hab den Vortrag gesehen und es hat ja ganz klar Klick gemacht, okay, wie oft wir irgendwie fürs Pre-Batchen Flaschen aus dem Karton rausholen und direkt in einen GN-Behälter reintun und dann abfüllen in die jeweiligen Flaschen, die wir aber eigentlich immer wieder benutzen und die Originalflaschen eigentlich immer gleich wieder in Altglascontainer tun. Und das war eigentlich so das Beispiel, wo mir einfach gezeigt hat, es ist einfach so dämlich. Also ich brauche eigentlich gar nicht viel. Und das Prinzip vom Eco-Tote oder Eco-Spirits ist ja, man kann ja das Beispiel nehmen von einem Bierfass. Einfach, dass es geöffnet wird, geleert wird, wieder gereinigt wird, befüllt wird und wieder in den Kreislauf geht. Und das Ganze nennt sich Closed-Loop System. Und da hast du halt einfach relativ wenig Möglichkeiten in der Spirituosenindustrie. Lustigerweise gibt es das im Softdrink-Bereich, im Bierbereich, hast du Closed-Loop-Systeme, aber nur bei Wein und Spirituosen nicht. Bei allen anderen Getränke Anbieter gibt es. Wieso? Das wäre jetzt die Frage. Weil sie es nicht nötig haben, weil es einfach auf die Marge oben drauf gerechnet ist.
Ja. Ich meine, es geht ja in die richtige Richtung, ne? Weil wir wollen ja positiv bleiben und in die Zukunft gucken. Magst du das System vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären für alle, die es nicht kennen? Du hattest ja schon mal angesprochen, es gibt einen großen Behälter, der wird wiederbefüllt, aber kannst du das System mal so ein bisschen genauer im Detail erklären?
Du kannst das Beispiel von einem Bierfass nehmen. Der Unterschied, ein Bierfass ist in der Regel 20 Liter, der EcoTote hat 4,5 Liter. Der Unterschied zum Glas oder Kunststoff, wenn du jetzt einen Kunststoffbidon hast oder Kanister oder Glas hast, Kunststoff gibt Geschmack ab. Ihr kennt wahrscheinlich das Beispiel von einer PET-Flasche von einer Coca-Cola und einer Glasflasche von Coca-Cola. Der Geschmack ist unterschiedlich, obwohl das gleiche Produkt drin ist, aus dem gleichen Land. Ja. Und so ist das eben auch mit der Spirituose. Mhm. Glas ist einfach ein Premium-Verpackungsmaterial, weil es einfach auch keinen Geschmack abgibt. Alkohol nimmt den Geschmack auf, das ist im Prinzip wie Butter. Ja. Mhm. Nimmt auch jeden Geschmack auf und überträgt den Geschmack noch viel intensiver alle herum. Und so kann man sich das auch vorstellen. Deswegen ist der EcoTote auch in Hartplastik verpackt, weil es leicht ist, weil es einfach recycelbar ist und weil es ergonomisch ist und relativ wenig Energie kostet zum Produzieren. Aber letztendlich hast du halt auch das Glas geschützt, was du mit Aluminium so nicht unbedingt erreichst.
Du musst noch mal, glaube ich, einen Schritt zurückgehen. Also es bedeutet, du hast einen Produzenten, der produziert Alkohol. In der großen Menge. Und das schickt er wohin oder wie läuft es dann?
Wir reden ja erst von der Verpackung. Ja, du hast 4,5 Liter Glas in diesem EcoTote. Das ist sozusagen das Hartplastik, was rundherum ist, sodass das Glas geschützt ist. Also wie eine Glasflasche, aber nach 4,5 Liter. 4,5 Liter beinhalten 6 Flaschen, 6x7, 750 ml, was eigentlich der internationale Standard ist. Mhm. Ja, so. Dann hast du da so eine Aluminiumbefestigung mit 2 Schrauben, sodass du das festmachen kannst, dass sich die Glasflasche von 4,5 Liter im Prinzip nicht verrutschen kann und auch bruchsicher ist. Okay? Das so mal zur Verpackungsvariante, was man vergleichen kann wie mit einem Bierfass. Ja? Der Unterschied ist nur, das eine ist aus Aluminium und 20 Liter und das andere ist aus Glas. Okay. So, dann kommst du zum Closed-Loop-System. Dann musst du dir vorstellen, du hast einen 1000-Liter-Behälter, wo Gin drin ist. Der 1000-Liter-Behälter kommt sozusagen zu uns, wird auf einer Palette zu uns geliefert. Wir ziehen es aus der Palette raus, saugen es ab, geht in die Abfüllanlage, wird in die Glas-Jars von den EcoTotes, die rausnehmbar sind aus diesem Kunststoffbehälter, mit 2 Schrauben gelöst, ausgenommen, befüllt, kontrolliert, Deckel drauf, gesealt und wieder reingetan, zugeschraubt. Brandblades werden reingetan, damit man erkennt, welches Produkt drin ist und geht in den Umlauf. Geht in der Regel zum Großhändler, zur Bar, Die Bar füllt das jeweilig in die Flaschen ab. Der Behälter geht wieder wie das Bierfass zur Seite. Der Getränkehändler kommt, bringt neue Ware, nimmt die leeren Liquid-Totes, wie das Bierfass im Prinzip genauso, wieder mit. Dann kommt wiederum der Zulieferer, holt das beim Getränkehändler ab und bringt es wieder zu uns.
Also echt ein super smarter Kreislauf, den du da gerade beschrieben hast. Wir verlinken natürlich auch nochmal auf das System, damit man das, wenn jemand interessiert ist, sich das nochmal ganz genau anschauen kann. Was natürlich den großen Unterschied macht, ist Glasverbrauch oder Glasherstellung. Ich bin mal in so einer Glasfabrik gewesen und konnte mir das mal anschauen, wie Glas hergestellt wird. Es ist unfassbar heiß in diesen Firmen, in diesen Fabriken. Also man kann sich das wirklich, man sieht das, die Bilder, aber man kann sich nicht vorstellen. Das ist wirklich unglaublich. Man merkt halt diesen wahnsinnigen Energiebedarf, der dafür da ist. So, solche Eco-Spirits oder diese Eco-Totes reduzieren den Glasverbrauch, weil halt weniger Flaschen gebraucht werden. Logisch, das ist klar. Aber du hast ja einen ganz wichtigen Punkt gesagt, nämlich, dass an der Bar selber das dann nochmal wieder in Flaschen umgefüllt wird. Das sind aber Flaschen, die immer wieder neue verwendet werden können, weil die Gäste wollen natürlich irgendwie schon das Produkt sehen und die schöne Flaschenform und so weiter und so fort. Ne?
Da werden wir gleich nochmal dazu kommen, dass wir dann wiederum, wie du es verwendest. Also eine Sache ist, wie die Verpackungsvariante ist. Dann hast du den anderen Step, wie der Kreislauf von der Verpackungsvariante ist. Und dann der andere Step, wie du es verwendest. Ja, das sind eigentlich so ein bisschen die Steps, wie wir es unterscheiden, damit man das auch versteht. Genau wie du es gerade angesprochen hast, wir nennen die Flaschen sozusagen Master Bottles. Ob das jetzt die Absolut-Flasche ist, ob das jetzt die Hendrix-Flasche ist, es geht eigentlich darum, dass die Flasche aufgefüllt wird und nicht entsorgt wird. Weil das Entsorgen kostet extrem viel Energie, das von A nach B zu bringen, weil eine Glasflasche hat meistens das gleiche Gewicht wie der Inhalt. Und das kostet extrem viel Energie. Denn wie recycelst du Glas? Ganz sicher nicht mit Strom. Weil mit Strom erreichst du maximal 400 Grad. Also brauchst du Gas. Wo kommt das Gas her? Das wissen wir auch alle. Du brauchst mindestens 800 Grad, um Glas zu schmelzen. Was brauchst du noch? Du brauchst für neues Glas, immer nur weißes Glas ist neues Glas. Recyceltes Glas ist entweder grün oder braun. Also alles, was klar ist, ist neues Glas. Das heißt, du brauchst Sand. Also musst du wieder an den Meeresboden gehen und Sand befördern. Und das wiederum in die Glasproduktion zu bringen. Ja. Und was brauchst du noch? Öl. Extrem viel Öl. Also recyceln, Fazit, ist sehr gut. Du sparst aber nur 30% ein. Roundabout. Je nachdem, was für eine Flasche du hast.
Boah, ist viel zu wenig, ja.
Genau. Und unser Motto ist einfach wirklich, recyceln ist gut, wiederverwenden. Das ist eigentlich relativ simpel und einfach. Darum geht's.
Hat ja absolut Sinn.
Ja, Sinn ist eine Sache, aber das ist ja wie, wieso kaufen wir nicht unser Gemüse nur vom Bauern hier um die Ecke? Wieso kaufen wir Erdbeeren aus Spanien? Weil wir das ganze Jahr Erdbeeren haben wollen. Obwohl sie nicht mehr schmecken. Sie gehen sehr nur gut aus. Wieso machen wir das? Wieso zahlen wir 2 Euro Erdbeeren?
Macht wenig Sinn, ja.
Ja, oder 2 Franken oder 3 Franken, was auch immer. Wenn wir die vom Biobauern haben können, hier um die Ecke, die kosten wahrscheinlich aber 5. Und das ist natürlich auch eine preisliche Möglichkeit, die man haben muss. Und auch ein finanzielles Verständnis, warum das irgendwie hier aus der Region vielleicht mehr kostet, weil wir vielleicht auch eine andere Lohnstruktur haben, als vielleicht auch, wenn die Erdbeeren aus Spanien kommen. Ja.
Absolut.
Und was das irgendwie der Natur antut, ist natürlich auch nochmal ein anderer Punkt.
Wie ist das eigentlich? So ein System gibt es bei Kaffee auch. Die Kaffeetüten sind, sag ich ja mal, was Ähnliches. Ne? Du reißt die auf, schüttest den Kaffee rüber in deinen Bohnenbehälter und schmeißt die Tüte weg. So, wird nicht wieder recycelt, wird meistens einfach weggeschmissen. Jetzt gibt es da wie so eine Art Eimer, musst du dir vorstellen. Da kommt der Kaffee jetzt rein und da schaufelst du den raus. Also ein bisschen ähnlich, wenn auch nicht gleich. Bei dem System werben viele Kaffeeröster damit, dass es ein bisschen günstiger ist, weil die sich ja diese vielen Tüten sparen. Ne? Und dadurch geben die so einen kleinen Kostenvorteil weiter. Ich meine, viele Menschen sind ja motivierbar, leider nicht mit nachhaltigen Gründen, wie wir sie gerade schon hatten, sondern mit Finanzen. Gibt es denn einen Kostenvorteil im Vergleich zu Flaschen, wenn man auf so ein, sag ich mal, nachhaltiges, durchgängiges System umsteigt?
Ja, das ist eben so ein bisschen die Thematik. Ne? Genauso wie Bio halt auch nicht günstiger ist, ist halt auch nicht nachhaltig unbedingt günstiger. Dadurch, dass es halt immer noch eine Nische ist, das ist halt extrem aufwendig. Ja. Und es wird wahrscheinlich irgendwann günstiger, desto größer es wird. Aber im Augenblick
müssen viele mitmachen.
Genau, das braucht's. Daher ist es nicht wirklich günstiger. Alleine, also jetzt in unserem Fall, wir haben jetzt einfach festgestellt, okay, die ganzen großen Heroes sind noch nicht bereit. Die sind im Gespräch mit EcoSpirits, im super Interesse dran. Aber bis da das Rad ins Rollen kommt, das braucht Zeit.
Das ist immer so eine Sache, ne? Allerdings, also jetzt zum Beispiel jetzt Pernod Ricard hat jetzt gerade angekündigt, dass es seine Zusammenarbeit auf internationaler Ebene mit EcoSpirits ausbauen wird. Die haben ja schon in Südostasien, Singapur zum Beispiel, gibt es ja schon Kooperationen, wo dann halt tatsächlich die Bars auch schon beliefert werden. Natürlich ist Singapur auch sehr dankbar, ein sehr kleines Land, sehr hohe Bardichte. Das ist natürlich logistisch alles eine sehr gut zu machende Sache. Also da tut sich schon ein bisschen was, aber jetzt mal allgemein gefragt.
Und wenig Recycling,
ja, das stimmt. Wir sind natürlich hier in einem Land, wo es eine hohe Recyclingquote gibt. Aber was wäre dann eine Initialzündung dafür, dass es wirklich so einen Masseneffekt hat? Dass wirklich die großen Hersteller, die Getränkefachgroßhändler, die Gastronomien, dass alle wirklich mitmachen können bei so einer Geschichte? Wer muss sich da zuerst bewegen?
Ich habe das Gefühl, also Pernod Ricard, ich glaube ich sogar ich setze jetzt mal so für Pernod Ricard Möglichkeiten. Als zweitgrößter Spirituosenhersteller weltweit haben sie auf jeden Fall schon mal den Fuß in der Tür. Ja, die haben sich ja auch beteiligt, dass sie das gut finden und ja auch als einer der ersten auch die Testmärkte eröffnet mit Havanna, mit Absolut, mit Beefeater, was ja super ist. Bis das aber überall implementiert wird und auch mit den jeweiligen Licensed Operators, das dann auch funktioniert, so wie wir das auch sind, das braucht Zeit, auch verständlich. Das sind natürlich auch Ängste, die genommen werden müssen. Ne? Desto länger eine Firma besteht, desto weniger probiert man dann auch wirklich Veränderungen, weil Veränderungen heißen ja auch Risiken. Auch irgendwo nachvollziehbar, das kann man natürlich auch immer verstehen, wenn man in so einem großen Konzern unterwegs ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, die haben auch ihre Departments, die interessiert sind, das umzusetzen. Man muss beide Seiten, glaube ich, so ein bisschen sehen. Ja, ich glaube, der Wille ist da, um über den Graben zu springen. Es braucht aber natürlich auch den Konsumenten oder bezüglich die jeweiligen Bars, die sagen, nee, ich will das nicht im Kunststoffcontainer, sondern ich möchte es genauso in einer wertigen Glaseinheit bekommen und möchte die wertige Glaseinheit eigentlich auch wieder auffüllen, aber nichts wegwerfen. Ja. Das ist ja so ein bisschen der Sinn und Zweck, wo es hingehen muss. Es braucht beide. Letztendlich wird es aber, habe ich das Gefühl, die EU sein, die das nach vorne drücken wird, dass alle irgendwie an Bord kommen. Wenn man dann irgendwelche höheren Zölle hat oder Einfuhrzölle, aber auch gewisse Steuern für ein Glas, wenn man die erhöht, dann wird das automatisch passieren. Geld ist immer das größte Druckmittel, habe ich das Gefühl. Wie schnell, das ist echt schwierig abzusehen, wie schnell das passiert. Ich finde es halt einfach charmant, irgendwie was zu machen, wo ich sage, ich kann eigentlich mit wenig Aufwand was Gutes tun und produziere eigentlich ein bisschen weniger Müll, als wir es eigentlich sowieso in der Gastronomie schon tun. Ich glaube, da ist auch wieder so ein bisschen der Indikator, die Küche hat auch wieder eine große Interpretation, die hat eigentlich so weit wie möglich auch immer in Zero Waste gehen. Wir wollen das auch hinter der Bar. Passiert leider noch nicht ganz so, wie es sein sollte. Aber da passiert viel, da wird gerade viel angestoßen und ich glaube, es geht in die richtige Richtung auf jeden Fall, wie es vorhin schon gesagt wurde.
Du hast jetzt gerade schon das Thema Nachhaltigkeit allgemein angesprochen. Erzähl mal ein bisschen deine Meinung. Du hast ja gerade schon so mit einem kleinen Satz gesagt, naja, es läuft eigentlich noch nicht so, wie es laufen sollte. Ich hatte mal so ein paar Branchen verglichen im Thema Nachhaltigkeit. Da sind die Bars tatsächlich leider nicht so wahnsinnig gut mit dabei. Also gerade Müll, Food Waste ist ein Riesenthema. CO2-Abdruck, Riesenthema, könnte man natürlich mit EcoSpirit super senken. Das schreiben die ja ganz klar auf ihrer Homepage, um wie viel Prozent. Wie siehst denn du allgemein das Thema Nachhaltigkeit in den Bars? Kannst du da mal so ein bisschen schildern?
Prinzipiell ist eine Bar eigentlich nie nachhaltig. Nachhaltig wäre es, zu Hause zu trinken. Also es ist ein absolutes Luxusgut. Erstens. Zweitens, der Wille ist da, aber sobald es in eine finanzielle Richtung geht, wird es schwierig. Wir sagen halt einfach auch, zum Beispiel, ob das im Hunky Dory ist oder in der Bar Lupo, sagen wir, hey, wir tun das sonst einfach obendrauf auf den Preis. Also wir schauen es obendrauf. Das ist so eine Mischkalkulation, wo wir halt einfach auch sagen, okay, gewisse Sachen tun wir oben drauf, gewisse Sachen probieren wir ein bisschen günstiger zu sein, wo wir einfach auch dahinter stehen. Also wir wollen einfach auch hinter Projekten dahinter stehen, wo wir toll finden, wo wir uns für begeistern können. Das ist das eine. Und ich finde, da muss man eigentlich immer mit gutem Beispiel vorangehen. Um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es fehlt so ein bisschen die Aufklärung. Um das Ganze zu schaffen, brauchst du definitiv größere Firmen, die mitmachen. Der Wille ist auch da, das Verständnis ist auch da. Bis es dahin kommt, dauert es halt noch ein bisschen. Aber ich glaube, was extrem wichtig ist, ist, dass halt auch genauso eine Messe, ja, ob das jetzt unsere Barshow ist oder ob das das Barsymposium ist oder ob das BCB Barkonvent Berlin ist. Also wir müssen uns alle da irgendwo auch verpflichtet fühlen, halt auch dementsprechend Nachhaltigkeit irgendwie in Seminare zu bringen. Weil letztendlich inspirieren wir ja ganz viele Menschen, die zu uns in die Bars kommen, nachhaltig zu denken, ja, wenn es um Spirituosen geht, wenn es um Chill and Beverage geht, ja.
Das mit dem Inspirieren ist ein total schöner Punkt. Es gibt neben diesem Bild des ökologischen Fußabdrucks, den wir alle kennen, auch den Begriff des ökologischen Handabdrucks. Und da geht es wirklich genau darum, vorbildlich zu sein und den Leuten zu zeigen, zum Beispiel Gästen, guck mal, man kann mit Produkten auch so umgehen statt so. Man kann zum Beispiel wiederverwendbares Glassystem nehmen, statt irgendwie eine Flasche nach der anderen irgendwie unten in die Kiste zu knallen, wie es in vielen Bars, in High-Volume-Bars immer scheppert und kracht, weil man sie halt schnell entleert. Und noch viele weitere Dinge. Und ich glaube, da hast du völlig recht. Dieser Inspirationsfaktor, der ist nicht zu unterschätzen. Die Leute gehen sowieso gerne in die Gastronomie, um sich inspirieren zu lassen, um ein Erlebnis zu haben. Und das miteinander zu verbinden in einer schönen Art und Weise, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Hebel.
Ich beschreibe es jetzt mal so, wir werben das Ganze nicht wirklich, weil wir generell jetzt zum Beispiel im Lupo überhaupt keine Namen von irgendwelchen Firmen aufs Menü schreiben. Das Einzige, was wir draufschreiben, ist Eco-Bitter, Eco-Gin, Eco-Zero, Eco-Spritz. Das sind so unsere gängigen Produkte. Und unsere Kunden fragen uns, aber auch alle Mitarbeiter auch immer wieder, warum Eco? Was hat Eco und Gin irgendwie miteinander zu tun? Und die Erklärung ist eigentlich relativ simpel. Wir schauen, dass wir so mit einem lokalen Produzenten zusammenarbeitet, der uns direkt beliefert. Wir produzieren keinen Müll damit, werfen keine Glasflaschen weg. Recycling ist ja schon gut, aber halt wiederverwenden ist viel besser. Wo halt auch eigentlich der Satz halt auch schon selbsterklärend ist, wo auch jeder dann auch versteht, kurz und knackig. Und probieren eigentlich da einen roten Faden reinzubringen. Und dann sind viele so, ah, okay, alles klar. Und also ihr produziert lokal und ihr wirft keine Flaschen weg. Und das ist der Eco-Gin. Okay, cool. Mega cool. Spannend. Und so ist eigentlich schon die Erklärung dahinter eigentlich mit irgendwie die Message mitgeteilt, dass dann eine gewisse Nachhaltigkeit dahinter ist. Du kannst die Leute darauf aufmerksam machen. Und sie werden auch aufmerksam, indem du einfach dezent auch betitelst, ja. Da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, um das Ganze nochmal zu erklären. Da gibt es natürlich noch ein Tree-Programm dahinter und so weiter und so fort, wo die halt einfach finden so, hey, ganz im Ernst, ein Baum, ja, wo wird der jetzt angepflanzt? In Indonesien. Okay, ja, toll. Indonesien ist halt der Hauptexporteur von Holz. Wo geht das Holz hin? Zu Ikea. Da weißt du auch, der Baum wird nicht irgendwie 100 Jahre alt. Und deswegen, das sind so Sachen, wo wir halt einfach sagen, boah, damit müssen wir uns halt echt nicht schmücken, sondern einfach wirklich, komm, wir bleiben doch einfach bei dem, was wir in der Hand haben, wo wir 100% wissen, das Produkt kommt von dort, wie der Alkohol und die jeweiligen Ingredients werden von dort und dort gesourced. Es geht nicht alles lokal. Du bekommst nicht so viel Wacholderbeeren, so viel Gin getrunken wird, ja. Ist halt mal eine kleine Lüge, wenn dir jemand sagt, es kommt alles aus der Umgebung, ja. Aber der Wille ist schon mal da, ja. Und das Schlimmste ist ja, du kannst ja auch den Rum als Beispiel oder den Mezcal oder den Tequila oder den Whisky, kannst du, sobald du den im Bulk nach Europa bringst, hast du schon einen riesen Unterschied und zwar einen 20-fachen Unterschied gemacht mit einer Flasche.
Ja, das muss man sich manchmal wirklich vor Augen führen, ne? Dass der Transportweg irgendwie wirklich ein riesengroßer Hebel ist. Ne? Das ist halt das, was nicht so, das so oft im Verborgenen bleibt. Aber das ist so ein Beispiel aus dem Food-Bereich ist, es kann tatsächlich sein, dass der Fisch aus Südostasien, der im großen Containerschiff kommt, weniger energieverbrauchend ist als der Kutterfisch von der Ostsee, um es mal hier so ein bisschen plakativ zu machen. Ja, weil tatsächlich die Art und Weise, wie es transportiert wird und wie effizient das Schiff fährt, ein Riesending ist. Ne?
Das Ding ist halt, es muss halt einfach in den Ball kommen. Das ist der Riesentrunk, ja. Dass die Leute gewisse Bedürfnisse haben und das seit eh und je und durch die Globalisierung, dass die Möglichkeiten da sind, darauf wollen sie nicht verzichten. Aber was möglich ist, dass man halt einfach einen Bulk schickt und eben einfach nicht mehr eine Glasflasche aus Mexiko hier rüber schifft. Das ist halt Schwachsinn. Das kannst du easy in 1000 Liter Behältern von A nach B schicken und dann kann das hier lokal abgefüllt werden. Und so, dass die Flasche eben auch nicht mehr weggeworfen wird, ja. Einfach mal so ein bisschen zum Vergleich, um vielleicht auch so ein Gefühl dafür zu bekommen, was CO2 auch so ein bisschen heißt. Ne? Ich habe vorhin kurz drüber was erzählt, wie Glas recycelt wird, wie viel Energie es braucht, was für einen Rohstoff du brauchst, dass du in die Natur eingreifst und so weiter und so fort. Wenn du einen Eco-Tote gegenüber eine Kiste Rum vergleichst, ja, eine Kiste Rum heißt 6 Flaschen, 6 mal 750 ml, sage ich jetzt mal, gleich 4500 ml. Also 4,5 Liter geben 4,5 Liter. Dann hast du den Eco-Tote, der ungefähr 12 Kilo CO2 produziert, weil der muss ja auch produziert werden. Und dann hast du 3,5 Kilo, was die Verpackungsvariante produziert von 6 Flaschen inklusive Karton. Okay. Und das Ganze gerechnet dadurch, dass du den Eco-Tote mindestens 100 Mal verwenden kannst, der durch den Kreislauf geht. Somit hast du 3,5 Kilo gegen 12 Kilo. Das Ganze runtergerechnet auf 100 Mal und kommst du auf roundabout 120 Gramm. Wenn die Flaschen sogar noch recycelt werden, kommst du auf 2 Kilo. Also 120 Gramm gegen 2000 Gramm.
Wow.
Einfach mal umgerechnet. Ja. Kurz und knackig, um einfach so ein Gefühl zu geben, bekommen, wo ich auch selber dazu lernen musste. Also ich wusste das vorher auch nicht. Aber wenn man sich halt mit der Sache befasst, kann man doch mit so kleinen Steps eigentlich doch ziemlich viel erreichen, ne?
Voll. Ich meine, das ist auch eigentlich der Punkt, wie du vorher gesagt hast, man kann mit kleinen Schritten gute Dinge erreichen und ein Umstieg auf so ein System, was ja irgendwie, ich glaube, laut der Homepage schon 150 Partner hat, also das ist jetzt ja auch kein kleines Ding mehr, sage ich jetzt mal, ne, wo du überhaupt nur so ein paar Mini-Spirituosen bekommst, sondern du bekommst ja schon einiges da auf dem Markt, da kannst du echt viel und auch für dich einfacher lösen. Ne? Also ich meine, dieses Glasthema, da hat doch keiner Bock drauf, wie du es vorher gesagt hast. Das muss entsorgt werden, das ist nervig, das kann man schlecht storen, den Müll, weil das liegt ja alles in so einem Container drin. Das macht ja alles keinen Spaß. Also eigentlich hat es ja nur Vorteile, damit zu arbeiten. Vorausgesetzt, ich krieg alle Sachen, die ich brauche.
Das ist auch sicher ein Punkt, wo ich auch vielen recht geben muss, wo sie sagen, hey, das machen wir halt nicht. Wir arbeiten mit den jeweiligen Industriepartnern zusammen. Mit denen haben wir Verträge, mit denen haben wir Abmachungen, mit denen haben wir Verpflichtungen, da haben wir finanzielle Interessen dahinter. Deswegen ist es extrem wichtig, dass die ganz Großen sich darüber bewegen und dass da der Stein ins Rollen kommt. Dann kommt alles andere auch. Es gibt 150 Firmen, das ist richtig, aber die sind punktuell auf alle knapp 30 License Operator verteilt. Also ich sag jetzt mal, der Rum, der in Deutschland vielleicht verkauft wird, der ist wahrscheinlich nicht in der Schweiz verfügbar. Der Gin, der in Italien verkauft wird, der ist wahrscheinlich in Deutschland nicht verfügbar. Also es sind jeweilige Deals, die jeweiligen Destillerien mit dem License Operator ausmachen. Das ist so ein bisschen die Thematik. Aber prinzipiell, einfach, dass man das einfach von außen mal weiß, ist EcoSpirits Open Source. Open Source heißt so viel, die Tür ist offen, jeder kann kommen, jeder kann abfüllen. Es gelten für alle die gleichen Gesetze. Ja. Desto kleiner du abfüllst, desto teurer ist es, desto größer du abfüllst, desto günstiger ist es, weil die Arbeit bleibt immer die gleiche. Ob wir jetzt 2000 Liter abfüllen oder 3000, ist dann hinterher mit dem Vorbereiten der Abfüllanlage, die Ecototes vorzubereiten, ist fast die gleiche Arbeit. Du kannst da vielleicht 2-3 Stunden noch hinzufügen, dadurch, dass du mehr Ecototes brauchst. Aber wenn du einmal in dem Ding bist, die Ecototes aufzumachen, dann bist du viel schneller, wie wenn du jedes Mal das einzeln machst. Ja. Das ist einfach so logistische Prozesse halt einfach, die man da so ein bisschen berücksichtigen muss, aber halt einen minimalen Aufwand machen. Deswegen ist es dann irgendwo auch günstiger, wenn man mehr natürlich macht, ja. Das ist ja in jedem Business fast so.
Und du hast es ja vorhin auch schon gesagt, die Verwendung an der Bar selber ist gar kein Problem. Es gibt dann eine Master Bottle, also man nimmt eine Flasche, eine leere Flasche, füllt die einfach wieder auf und kann sie halt x Male mehr benutzen, als jetzt ständig neue Flaschen zu nehmen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall für Leute, die Barprofis sind, ja auch überhaupt gar kein Problem. Wenn man die Geräte, also die Totes nicht irgendwie sichtbar machen will, dann stellt man sie nach hinten raus, ne? Dann, wenn man Platz hat. Und es gibt ja auch mittlerweile Systeme, die man sogar auf den Tresen stellen kann. Also das ist wirklich spannend, wie sich dieses System weiterentwickelt.
Auf jeden Fall. Und da wird auch noch viel mehr passieren. Und das kann ja auch wirklich jeder machen, wie er möchte. Ich glaube, was den Industrie-Heroes, sage ich jetzt einfach mal, relativ wichtig ist, dass ihre Flasche immer noch natürlich sichtbar bleibt. Auch verständlich, das ist die letzten Jahrhunderte so gewesen. Das wollen die natürlich auch beibehalten. Das ist das größte Gut, das, was sie haben. Auch irgendwo nachvollziehbar. Das sollte unantastbar sein. Ist auch möglich, wenn man den Willen natürlich einfach hat, um die Flasche wieder aufzufüllen.
Lieber Armin, an dieser Stelle unseres Podcasts kommt jetzt noch eine kleine Frage von außen. Das haben wir in jeder Folge, ein Call-in von einem Gast oder einer Gästin aus der Branche, die eine Frage an unsere Podcast-Gäste hat. Und die Frage, die heute gestellt wird, die kommt von der lieben Caroline Genburg. Caroline ist Beraterin für die Gastronomie, hat auch lange selber in der Gastronomie gearbeitet, in leitenden Funktionen. Sie beschäftigt sich sehr mit dem Bereich Nachhaltigkeit. Sie hat unter anderem das Netzwerk für nachhaltige Gastronomieberatung mitgegründet. Und jetzt spielen wir dir ihre Frage vor.
Sie haben eine neue Nachricht.
Hallo Armin, mich interessiert, wie ihr Nachhaltigkeit im Team in eurer Bar oder in deiner Bar weiterentwickelt. Funktioniert das bottom-down oder entwickelt ihr die Ideen im Team? Wie geht ihr daran, wenn es darum geht, Nachhaltigkeitsbestrebungen weiterzuentwickeln und auszubauen?
Ey, spannend. Ich glaube, es braucht immer jemand, der sich das Ganze extrem zu Herzen nimmt. Also einer, der die treibende Kraft dahinter ist. Letztendlich muss es immer eine Teamentscheidung sein, weil nur dann stehen auch alle dahinter. Also es sollte jeder seinen Senf dazu geben. Und ab und an hast du natürlich auch ein paar Leute, die einfach auch keine Meinung dazu haben. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich spreche jetzt mal von mir und spreche jetzt mal von Jason Kennedy-Schlüssel, der in der Balupo der Barmanager ist und mit Geschäftsführer Wir tauschen uns extrem viel aus. Wir reisen viel. Ich denke, man sollte immer reisen, aber auch um die Möglichkeiten zu haben, andere Kulturen, aber auch andere Möglichkeiten zu entdecken. Und durch dieses Entdecken bist du inspiriert. Durch diese Inspiration, die umzusetzen, die gemeinsam zu besprechen und eben auch wirklich zu verwirklichen. Das ist extrem wichtig. Das passiert aber eigentlich auch nur, wenn man die Kommunikation hat, aber halt natürlich auch den Willen hat und auch bereit ist, finanzielles auf sich zu nehmen. Also einen finanziellen höheren Betrag auf sich zu nehmen, dass man sagt, hey, wir machen das, weil wir einfach uns damit positionieren und weil wir dahinter stehen können. Und sobald das eben auch die Gäste das Gefühl bekommen, werden sie automatisch zu Markenbotschafter von dir, ja, wenn du sie eben auch so überzeugst. Das ist ja eigentlich so ein bisschen das Prinzip von einem Barfly, oder? Und das muss man schaffen. Und so musst du eben halt auch deine eigene Mannschaft zum Kern davon machen. Ja? Eine gute Variante dafür ist zum Beispiel, um so nachhaltig wie möglich zu arbeiten, aber auch so schnell wie möglich zu arbeiten, sind Tap-Cocktails. Ich habe damit im Hunky Dory 2016 angefangen. Und wir hatten ganz viele Gäste, nur so als Beispiel, die gesagt haben, ja, aber das ist ja nichts Wertiges in dem Sinne. Und dann haben wir mit einer lokalen Distillerie angefangen, dass die uns mit Gin und Wodka beliefert haben und eben auch die Produkte so verwendet haben, die in den Fass kamen und die karbonisiert wurden und mit CO2, mit Druck befördert wurden und dann ins Glas eingeschenkt wurden, wie Negroni, aber auch ein Mule. Ich sage jetzt einfach mal ein Wodka-Mule oder ein Gin-Mule, um politisch korrekt zu bleiben, weil es halt einfach auch nicht mehr so zeitgemäß ist, wenn wir haben. Und da sind ganz viele Möglichkeiten, wie man irgendwie nach vorne gehen kann, die aber auch super arbeitserleichternd sind. Weil wenn du um 21 Uhr am Freitagabend die Bar voll hast, dann interessiert niemand mehr, wie schnell du einen Rührlöffel von links nach rechts bewegt hast oder ob du jetzt rührst und shakest. Das ist ja alles schön und gut. Aber letztendlich bin ich der Meinung, kein interessierter Weg, sondern das Ziel. Und das Ziel muss ganz klar sein, dass alle ihren ersten Drink innerhalb von 7 Minuten auf dem Tisch haben. Das ist das Ziel. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Ja, aber das muss halt einfach ein Approach sein. Das ist zum Beispiel unser Ziel.
Und in Sachen Nachhaltigkeit, was ist da euer Ziel?
So nachhaltig wie möglich zu sein, so wenig CO2 wie möglich zu produzieren, aber natürlich auch zu unterstützen. Also ganz klar, was man einkauft. Also steuert man. Ob ich lokale Produkte einkaufe, ob ich Produkte einkaufe, die saisonal und regional sind, oder ob ich eine Flugmango einkaufe im Dezember. Wo ich einfach sagen würde, nö, macht er nicht. Und was wir uns leisten können, was sich unsere Gäste leisten können. Aber wir bestimmen das ja. Also wir haben ganz viele Möglichkeiten. Wir entscheiden ja auch, was die Gäste trinken. Also du hast die Zügel in der Hand. Also dann benutze sie doch bitte.
Das mit den Zügeln finde ich schön. Das finde ich deshalb schön, weil es auch so ein bisschen zeigt, so okay, es ist nicht nur eine Aufgabe quasi vom CEO, der CEO, vom Inhaber, wie auch immer, quasi die Zügel in der Hand zu halten, sondern da gibt es ja noch quasi alle anderen, die Zügel genauso in der Hand halten können. Ne? Du hast vorher gesagt, ich entscheide quasi, dass wir da mehr Geld reingeben. Das ist eine aktive Geschäftsführerentscheidung. Wie ist es denn von euren Mitarbeitenden in der Bar? Was würdest du sagen? Du hast vorher gesagt, du brauchst immer jemanden, der eine besondere Leidenschaft dafür hat. Sind das so 2, 3 Paar Leute? Oder ist es so, dass jeder irgendwie Ideen aktiv einbringt? Wie muss ich mir das vorstellen?
Es gibt monatliche Bar-Meetings, generell, ob das Trainings sind, ob das Service-Meetings sind, ob das Cocktail-Meetings sind, die gibt es monatlich bei uns, jetzt im Vergleich zum Banoco. Und Event Nachhaltigkeit muss ja nicht nur irgendwie CO2-arm zu arbeiten, nachhaltig mit seinen Mitarbeitern umgehen, nachhaltig mit seinen Gästen umgehen, nachhaltig, was die Produkte hat, die man behandelt, wie man sie behandelt, wie respektvoll man auch die Sachen behandelt, ja, wie respektvoll man mit den Dingen umgeht, wie man sie pflegt. Das hat ja auch alles mit Nachhaltigkeit zu tun. Ja? Also das ist eigentlich ein never-ending Topic, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, alles ist wichtig und alle müssen sich da einbringen. Und ich glaube, es wird immer bewusster. Und ich habe das Gefühl, dass auch immer mehr Leute das auch zu schätzen wissen, wenn sie es machen. Ja? Und auch ein gutes Gefühl davon bekommen. Also ich habe ein extrem gutes Gefühl mit dem, was ich mache mit EcoSpirits. So viel Arbeit und so viel Nerven es mich auch kostet, Leute immer wieder zu überzeugen. Und ich bin wirklich wie so ein kleiner Tupperware-Verkäufer in der Stadt Zürich unterwegs auf meinem Fahrrad. Und weißt du, wenn ich jemandem was zu probieren gebe, dann lasse ich dem nicht die Flasche an. Dann sage ich dem, hast du ein leeres Glas? Guck nämlich an, wieso ich ein leeres Glas habe, bevor ich denen nicht die Flasche in die Hand drücke. So, und wir probieren Nachhaltigkeit zu machen, dann schenke ich dir jetzt eine leere Flasche, damit du das Produkt probieren kannst. Das macht da gar keinen Sinn. Ja, ich könnte jetzt einen Nikotot da lassen mit 4,5 Liter. Ist aber dämlich. Und dann sage ich, gib mir ein leeres Glas, tu ein bisschen Frischhaltefolie drüber. der gleiche Job auch erledigt. Und ich fühle was von dem Produkt rein, sage jetzt nicht, was es ist, um werbefrei zu bleiben. Und das geht doch auch. Also ich meine, deswegen wieder das gleiche Prinzip, das Ziel interessiert. Dass du das Produkt bekommst, dass es schmeckt, am besten kühl lagern und dann ist es auf Temperatur und tschüss. Also
läuft.
Und da haben auch viele auch wiederum auch keine Lust drauf, ist in Ordnung. Ja, ja, immer mehr, mal weniger. So. Aber hey, never try, never know. Und wenn es so einfach wäre, würden sie alle machen. Das ist halt der Unterschied zwischen dem, der Pionierarbeit leisten möchte, der wird auch dementsprechend dafür geschätzt oder auch nicht. Das entscheidet dann der Zuschauer.
Wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein. Ich möchte an dieser Stelle noch einen kleinen Hinweis geben. Und zwar gibt es von Pernod Ricard drei sehr, sehr schöne PDFs mit super vielen Nachhaltigkeitstipps. Einmal, ja, sowas war alles, also wirklich auch, du hast das Thema soziale Nachhaltigkeit angesprochen, wie man auch mit dem Team umgeht, wie man mit Gästen umgeht, aber auch natürlich wirklich Hands-on-Tipps für die Bar. Drinks, nachhaltige Drinks, ja, wie gesagt, das sind drei PDFs, packen wir in die Shownotes. Da könnt ihr euch da draußen auf jeden Fall ganz, ganz viele Inspirationen und Ideen noch abholen, hoffentlich. Und jetzt zum Schluss haben wir noch drei schnelle Fragen an dich.
Die Schnellfragerunde.
Wem würdest du gerne einen Drink ausgeben?
Charles Schumann.
Charles Schumann, ja, sehr gut. Den durfte ich auf dem Barsymposium in Köln live erleben. Ist schon wirklich eine absolute Koryphäe und auch eine wirklich sehr, sehr charismatische Person. Das muss man wirklich sagen. Wer hat dich, außer Charles Schumann, inspiriert?
Jim Meehan aus dem PDT aus New York ist für mich der Mentor, meiner Meinung nach, wo mich immer wieder inspiriert hat, um in der Barszene mehr Fuß zu fassen. Und wie er mit der Nachhaltigkeit umgeht, wie er bei sich anfängt, was Nachhaltigkeit angeht, aber auch wie Gäste behandelt werden, aber auch wie man die Bar respektiert und auch mit seinen Produkten umgeht.
Schön, klingt toll. Und last but not least, was ist deiner Meinung nach die beste Erfindung unserer Zeit?
Und das Internet?
Classic.
Ich glaube, wir müssen uns bald mal eine neue Frage ausdenken. Es ist einfach 100% Internet. Alle finden das Internet gut.
Wir könnten da noch stundenlang darüber sprechen. Bedanken uns jetzt aber erstmal ganz herzlich für deine Zeit. Schön, dass du heute da warst und diese ganzen Insights mit uns geteilt hast. Und ja, wünsche dir einen ganz tollen Tag noch.
Ja, sicher. War eine kleine, große Ehre und vielen Dank für die Möglichkeit und habe mich sehr gefreut, mich mit euch austauschen zu dürfen.
Mach's gut. Ciao.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folge uns auch auf Instagram und YouTube und werde Teil der SIP-Community. Wir freuen uns auf dich.